Also das Rezept packen wir wie immer in die Shownotes und das ist jetzt tatsächlich auch das Rezept, das im Backbuch veröffentlicht wird. Also ganz heiße Ware. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Nachtschicht. Hallo, lieber David.
Hallo, lieber Ingmar. Wir haben uns kürzlich drüber unterhalten, dass wir einen neuen Einstieg brauchen. Das hast du sehr gut
umgesetzt. Ja, das war jetzt total spontan. Ich habe mir nichts überlegt, gell? Wie so bei so Rede beim Oscar, gell? Ich habe mir nichts überlegt. Also wer noch einen guten Tipp hat, wie wir unseren Einstieg besser hinkriegen bei unserer Podcast-Folge, darf sich gerne melden an info@nachtschicht-podcast.de. Lieber David, wir haben gerade eben festgestellt, dass wir letzte Woche die 25. Folge hatten und uns überhaupt nicht gefeiert haben.
Ja, absolut.
Was ist da schief, glaube
ich? Und wir hatten einen Bierexperte da. Also irgendwas ging da gewaltig schief, ich würde sagen. Herzlichen Glückwunsch an uns.
Ja, absolut.
Und wir stoßen hier virtuell mit alle unsere Hörer und Hörerinnen an auf unser 25-jähriges Jubiläum. 25-jähriges
noch
Folgenjubiläum. So.
Was ich ja total witzig finde und was ja auch total ungeplant war, dass an Vatertag, also ich bin ja eigentlich kein Freund von Vatertag, aber sei mal dahingestellt, die Folge mit dem Bier rauskam, oder?
Ich habe das schon so ein bisschen getimed, fand ich. Also ich habe das nicht getimed. Ich hatte das schon so ein bisschen
im Hinterkopf.
Ich hatte das im Hinterkopf, ja.
Okay.
Ja.
Was hast du gemacht am Donnerstag?
Ach du, gemütlich, kannst du nichts machen. Also das war wirklich in aller Ruhe.
Bist du so ein mit dem Bollerwagen durch die Lande zieher?
Früher ja, witzigerweise.
Bevor du Vater warst.
Ja, genau. Und seit ich Vater bin, überhaupt nicht mehr. Ja.
Irgendwann wird jeder gescheit.
Ja, aber kam ja auch Corona dazu, weißt du, von dem her. Ja. Ich habe es kürzlich mal gesagt, also bevor ich Vater war, habe ich Vatertag richtig gefeiert. Jetzt, wo ich Vatertag bin, ja,
genießt es. Das Gute ist, man kann ja alles auf Corona schieben.
Richtig, gell? Richtig.
Gemütlichkeit. Ich habe so ein, wie sagt man da, mit Pro, so ein Kommilitone.
Kommilitone.
Im Sommelier-Kurs, also ein mit Sommelier-Anwärter,
ja.
Der sagt, bei allem ist Corona. Weißt du, so, kriegt man da ein bisschen einen Bonus bei der Prüfung, weil ist ja Corona.
Ja, alles. Man kann alles auf Corona schieben.
Das ist fast so ein Running Gag bei uns.
Cool. Apropos, wie läuft's?
Läuft gut. Die erste Prüfung habe ich ja, glaube ich, schon hier erzählt, ist ja schon vorbei. Ich habe im Juni das nächste Modul und die große Schwierigkeit ist, ich muss bis dahin meine Gliederung abgeben für meine Facharbeit. Also ist tatsächlich nicht nur so eben nebenbei gemacht, sondern es ist tatsächlich eine richtig anspruchsvolle Facharbeit, 40 bis 60 Seiten, wie so eine Bachelorarbeit quasi. Und hier kann ich es jetzt ja auch mal öffentlich sagen, was für ein Thema ich gewählt habe. Und zwar werde ich eine Facharbeit schreiben zu dem Thema Brotherstellung aus gekeimtem Mehl. Genau, und werde versuche zu untersuchen, bin ja kein Wissenschaftler, eigentlich war mein Ansatz zu untersuchen, ob die Bekömmlichkeit erhöht wird, also sprich gewisse Fraßschutzstoffe reduziert werden durch die Keimung. Das stellt sich allerdings als etwas schwierig raus, weil ich habe auch schon mit der Uni Hohenheim Kontakt aufgenommen, aber da ich ja kein Wissenschaftler bin und das Ganze auch bis September fertig sein muss, ist das etwas schwierig. Es gibt gewisse Annahmen verschiedener Experten, die vermuten, dass das sein könnte, dass Brot aus gekeimtem Getreide bekömmlicher ist. Aber wie gesagt, um das zu untersuchen, ich habe Kontakt zu verschiedenen Leuten aufgenommen, da ist mir auch gesagt worden, das ist eigentlich eine Doktorarbeit, für die man auch Fördermittel beantragen muss, weil das natürlich nicht so jetzt geschwind den Bäcker einfach so machen kann.
Ja, aber schon gut, du hast ja Zeit ohne Ende, von dem her kannst du dich da ja voll und ganz dem Thema widmen. Also ich meine, wissen wir ja zu Genüge, dass du Zeit hast.
Ich habe Zeit ohne Ende, genau, und werde das Thema jetzt aber ein bisschen umschwenken, also ich werde schon das Thema machen, aber dann mehr so in die Richtung, wie kann man gutes Brot aus gekeimtem Mehl backen, das trotzdem auch schmeckt, weil es gibt ja schon so Keimbrote, die aber meistens nicht arg lecker sind. Also die Verbindung von Genuss und Gesundheit, so in die Richtung und mal gucken, was sich da noch so ergibt.
Jetzt gekeimtes Mehl. Mhm. Also du lässt das Korn keimen und vermahlst es dann, oder nee?
Genau, also ich mache es nicht selber, sondern die OBEC, unser Referent aus Schrotzberg, die sind witzigerweise, obwohl es gar nicht abgesprochen war, im Moment da dran haben da neue Produkte auf den Markt gebracht quasi, weil die auch Backmalz selber herstellen. Und für Malz wird es, also wenn Getreide gemälzt wird, wird es ja zum Keimen gebracht. Das heißt, die tun ihr Getreide keimen lassen und verwendet es eigentlich für ihr Backmalz und sind dann auf die Idee gekommen, sie könnte das ja auch zum Keimmehl verarbeiten. Also ohne jetzt zu theoretisch zu werden, im Prinzip das Getreide wird halt zum Keimen gebracht, dann ja guckt da so ein Keimling raus, wie so bei so Sprosse oder so. Genau, und dann wird es wieder getrocknet eben und vermahlen. Und dann hat man eben gekeimtes Mehl, das schon quasi zum Keimen gebracht wurde. Hat aber natürlich gewisse Schwierigkeiten, weil es natürlich eine ganz andere Backeigenschaft hat. Also die Frage ist auch, oder die ich dort auch erarbeite, wird, wie viel kann ich davon überhaupt zugeben? Kann ich ein Brot aus 100% Keimmehl backen? Kann ich nur anteilsmäßig backen? Da kannst du auch keinen Sauerteig machen oder so, weil das halt unheimlich aktiv ist. Und genau, das werde ich jetzt machen und finde es unheimlich spannend. Ich habe nämlich in der Kundschaft auch eine Ernährungsberaterin, die demnächst auch hier bei uns auf dem Ofenbänkle Platz nehmen wird.
Endlich mal eine Frau,
genau. Und die berät Profisportler beim Thema Ernährung. Und Profisportler ernähren sich ganz oft, oder zumindest ist das ihr Ansatz, basisch, und Brot ist nicht basisch. Aber Brot aus gekeimtem Getreide könnte basisch sein. Ist es vermutlich auch, gibt es schon ein paar Untersuchungen dazu, und in die Richtung werde ich auch noch recherchieren. Genau, und da muss ich jetzt mal Gliederung abgeben im Juni, und das man muss die Arbeit dann nachher auch so schreiben, wie man die Gliederung eben abgibt.
Ah ja, okay.
Und da hat man dann auch einen Betreuer, also wie bei so einer richtigen Bachelorarbeit. Und genau, das ist jetzt gerade so der aktuelle Stand.
Und wann ist das nächste Modul?
In der 1. Juni oder 1. oder 2. Juniwoche.
Ja, hast ja noch 2 Wochen. Ja,
ja, ja, mega viel Zeit.
Total entspannt.
Was macht's Buch, David? Du bist gerade am Buch setzen.
Ja, läuft. Also wir diese Woche, denke ich, wird man fertig mit allem drum und dran. Und dann geht's noch in 3 Korrekturschleife haben wir noch. Und dann denke ich, also, ja.
Wir haben gerade festgestellt, dass wir das Brezelbild nochmal machen müssen.
Ja, ja.
Liegt aber nicht am Fotograf, sondern an der Brezel. Das war, ich bin nicht zufrieden mit dem Exemplar, das wir da fotografiert haben.
Ja gut, aber ich meine, ja gut, bei über 200 Bildern, die in dem Buch nachher drin sind.
200 Bilder?
Ja, mit Sicherheit, echt? Mit den Step-by-Step-Fotos. Ja, klar. Und dann von dir die 1000 Porträts von dir. Und
von alle Seite halt.
Von alle Seite einmal durchfotografiert.
Ich habe mir echt vorgenommen, nochmal abzunehmen vor deine Bilder, aber ich habe es leider nicht geschafft.
Das ist wie vor jeder Hochzeit, gell? Oh, ist die Hochzeit, nehme ich noch ab. Aber gut.
Ja, gut, es wäre ja auch Quatsch, wenn mich nachher keiner erkennt, gell, weil im Buch 10 Kilo leichter bin oder
ja,
20.
Ja, bringt ja auch nichts. Nein, so bist halt. Deshalb stehe ich hinter der Kamera.
Und du hast immer schön von oben fotografiert.
Ja, richtig, genau.
Apropos Thema, endlich mal eine Frau auf dem Ofenbänkle. Ich denke, wir können einen kleinen Ausblick geben auf die übernächste Folge. Ich freue mich mega, dass meine eigene Frau hier auf dem Ofenbänkle Platz nehmen wird. Ich habe sie überredet und sie wird tatsächlich die erste Frau sein, die hier zwischen uns auf dem Ofenbänkle sitzt. Und wird mit uns über das Thema sprechen. Der Weg zur Grimmers Backstube aus ihrer Sicht und wie ist das so, im Betrieb zu führen mit 3 Kindern? Also ich habe ja auch 3 Kinder, aber sie hat natürlich den Löwenanteil der Arbeit mit den Kindern.
Sie hat mehr von den 3 Kindern.
Sie hat mehr von den 3 Kindern und ich habe nur die schöne Aufgabe und sie hat die nicht so schöne Aufgabe. Und bin ich mega gespannt. Und nächste Woche? Was haben wir nächste Woche? Kannst du was dazu sagen?
Ja, nächste Woche haben wir einen ganz besonderen Gast bei uns auf dem Ofenbänkle. Die Folge haben wir letzte Woche schon aufgenommen, einfach weil es terminlich nicht anders gegangen ist. Und wir wollten jetzt aber auch eine 2 Ofenbänkle-Folge hintereinander rausbringen. Deshalb schieben wir unsere heutige Folge noch dazwischen. Und nächste Woche sitzt bei uns, wer Ingmar auf Instagram folgt, weiß es schon, Lutz Geißler auf unserem Ofenbänkle. Wir hatten ein wirklich sehr interessantes Gespräch mit ihm. Es war tatsächlich mal remote, also räumlich getrennt. Und er saß in Hamburg und wir hier im wunderschönen Schwäbisch Hall und haben echt uns wirklich gut und cool unterhalten.
Ja, absolut. Also es war ja auch ein Hörerinnen- und Hörerwunsch in einige E-Mails schon, dass wir ihn mal einladen. Und wir haben uns echt gefreut, dass er sich die Zeit genommen hat. Er hat ja selber auch einen eigenen Podcast hier an der Stelle nochmal erwähnt. Plötzlich Bäcker, und wer Lutz Geißler nicht kennt, einfach mal googeln. Also er ist ein Mann des öffentlichen Lebens und eine Koryphäe des Brotbackens, obwohl er es nie gelernt hat. Also gelernt im klassischen Sinne.
Ich muss aber, ich sage, also ich habe es jetzt am Wochenende wieder gedacht, es war jetzt Prügertag, ich habe mir tatsächlich mal ein bisschen freigenommen, 4 Tage, und immer wenn ich im Internet irgendwo recherchiere oder so, ich stolper immer wieder über Rezepte von ihm. Egal nach was du guckst, ob du jetzt nach Brötchen guckst oder ich habe jetzt so ein Rocker-Dingel-Walnuss-Brotbacker am Wochenende. Zweimal, das erste Mal war richtig geil, dann wollte ich es ein bisschen verändern, das war kacke.
Lass doch die Finger von den Rezepten,
ja,
David.
Ja, ich weiß, mein Gott.
Nee, erzähl mal, wie war das? Ohne Hefe, oder?
Ja, ohne Hefe, komplett mit Sauerteig. Ich will nur kurz zu Ende führen. Ja, ich habe das in irgendeinem Blog gelesen und drunter stand dann, das Originalrezept ist übrigens von Lutz Geißler. Also du stolperst immer wieder über ihn. Genau, ohne Hefe 30 Gramm Sauerteig. Mit Kartoffeln, also mit mehlig kochende Kartoffeln, Weichkocher, mit Roggenmehl ansetze, Wasser 12 Stunden gehen lasse, dann Dinkelmehl, Salz und alles andere. Und dann dreimal den Falle alle 30 Minuten. Und dann nach 2 Stunden Ruhe tust du das nicht von Hand rund machen, sondern so über die Tischkante. Weißt du, dass die. Und da habe ich noch so meine Probleme damit, weil ich habe krasse Luftblase drin gehabt im Brot. So, also ich kenne es eigentlich nur so von Hand rund machen halt. Aber so über die Tischkante, da tue ich mir nicht schwer. So, ich krieg zwar echt Spannung rein, aber es sind halt einfach nur Luftlöcher drin. Und das war mein großes Problem, warum ich es zweimal gemacht habe, war beim ersten Mal, der Leib ist relativ groß, der hat so 1,3 Kilo oder so, also ein riesen Trümmer. Und da habe ich gedacht, komm, ey, mach's einfach auf zweimal. Probier's mal aus und ich wollte den Roggenanteil ein bisschen höher machen. Ich habe einfach nur 100 Gramm Dinkelmehl durch 100 Gramm Roggenmehl ersetzt und dann halt 2 so Laibe über die Tischkante rund gemacht und das war echt krass. Ich habe das in den Ofen reingeschoben und sofort sind partielle paar Stellen dunkel geworden. Und das waren die, wo die Luftblase drunter waren. Weißt du, da einfach kein Wahnsinn. Und ich habe es in den Ofen reingeschossen und dachte mir, Scheiße, das wird nichts, verdammt. Und das ist halt immer so frustrierend, wenn du 12 Stunden ansetzt, 3 Stunden, und dann schiebst rein und die erste 5 Minuten im Ofen und dann denkst du,
Aber hat es trotzdem geschmeckt?
Ja, geschmacklich top, super, keine Frage. Und ich würde es auch weiterhin auf jeden Fall verfolgen. Was ich auch total geil finde, ist das mit den Kartoffeln. Das ist ja saftig ohne Ende, also das ist echt krass. Und von dem her, ich werde das noch weiter probieren. Aber ich habe ja da mein klassisches Roggenbrot, darauf hatte ich jetzt einfach mal keinen Bock mehr. Und wollte einfach mal was Neues machen. Und ich finde Walnüsse einfach cool im Brot. Ich finde, es gibt irgendwie was Geiles. Und von dem her, erste Mal war geil, zweite Mal war kacke. Jetzt machen wir es halt nochmal wie beim ersten Mal. Und das über den Tischkante ziehen, das ist wirklich nicht so ohne.
Ja, dann braucht man auch ein bisschen Übung dafür. Also das mache ich auch nicht so oft. Aber das ist cool.
Aber da das macht man einfach. Spannung rein. Genau. Ja. Aber auch um die Gase drin
zu genau. Lassen, oder? Ja, genau. Du tust ja nur so rundziehen quasi. Ich weiß nicht, hast du mit einem Streichkärtle gemacht, oder?
Genau. Ja, immer so von unten durch. Genau, ja.
Zum Thema Kartoffeln im Brot habe ich eine kleine Anekdote. Sorry, mein lieber Bruder, aber die muss jetzt einfach loswerden. Da mein großer Tipp, immer die Rezepte von Anfang bis Ende durchlesen, weil er hat neulich für mich, oder schon wieder eine Weile her, Probebacke fürs Backbuch. Und in meinem genetzten Brot stehen da auch Kartoffeln drin. Und dann hat er Datei gemacht und hat alles drin gehabt und auch schon laufen lassen und hat dann gemerkt, dass er die Kartoffeln ja kochen muss, bevor er sie in den Teig gibt. Ja, okay. Und hat sie dann auch schnell gekocht und schnell zerdrückt und dann ja halbe warm zum Teig dazu. Ja, da ist natürlich gleich nichts.
Wie ist der, muss man Kartoffeln auskühlen lassen?
Also ich würde sie halt einfach komplett runterkühlen auf Zimmertemperatur, dass es genau die gleiche Temperatur hat wie das Mehl. Weil sonst kriegst du der Teigtemperatur nicht in den Griff.
Aber schon cool. Also generell sei gesagt, Rezepte erst komplett durchlesen und dann anfangen.
Absolut. Ein großer Tipp.
Ja. Weil ich glaube, jedem schon so gegangen. Irgendwann stehst du da und denkst klar. So, okay, scheiße, Butter muss auf Zimmertemperatur oder was auch immer. Also immer erst durchlesen und dann anfangen. Wunderbar, wir haben wieder ein bisschen Kundenfeedback. Mein Gott, ey, du schreibst ja
auch Kundenfeedback. Ich habe sogar auf die Notizsekunde.
Hörerfeedback hat uns wieder erreicht.
Genau, also vielen Dank an dieser Stelle nochmal an alle, die sich die Mühe machen, wirklich uns zu schreiben. Wir haben wieder unheimlich viel Post gekriegt und viele Fragen auch wieder, die wir gern hier auch jetzt nochmal für alle beantwortet. Und auch viele Danksagungen und Komplimente. Das freut uns natürlich wirklich, wirklich sehr, weil das hält uns auch bei Lust und Laune weiterzumachen, wenn wir einfach sehen, dass Leute das Spaß macht, was wir so tun. Da fange ich gleich mal an mit der Daniela. Die schreibt nämlich hier gleich abschweifen und die vielen kleinen Geschichten drumherum müsst ihr dringend beibehalten. Also ich glaube, Daniela kommt heute schon auf ihre Kosten. Und es geht um das Messer nochmal, um das Thema Brotmesser. Wir hatten ja vor 2 Wochen das Thema der Brotfrischhaltung und auch des Brotschneidens. Gehe jetzt nicht nochmal näher drauf ein. Aber sie hat tatsächlich auch ein Brotmesser von Güte, das sie zur Hochzeit gekriegt hat. Also ähnlich wie das, was ich habe wahrscheinlich. Und sie schlägt vor, über das Thema Nudeln mal eine Folge zu machen. Weil sie sagt, Nudeln selbst machen ist das neue Brotbacken nur einfacher. Also ist tatsächlich auch, könnte auch ein Riesenthema sein, oder?
Elegant.
Wir müssen das riesige Thema wieder ein bisschen mehr forcieren, oder? Letzte Woche haben wir ein bisschen nachgelassen.
Elegant reinbracht. Übrigens haben wir es bei der letzten Folge gar nicht drin gehabt, bei unserer Bierfolge.
Ja, obwohl das ja, also wenn irgendwas ein riesiges Thema ist, dann ja wohl das.
Dann aber auf jeden Fall das Bier, aber sowas von. Aber elegant,
ich ziehe meinen Hut. Hab ich also wirklich gut. Also wir machen selber ja auch Nudeln im Betrieb und Das macht schon Spaß.
Mega. Ich will ja für meine KitchenAid vorne noch den Pasta-Aufsatz, wo du dann auch wirklich Röhrennudeln und so machen kannst. Ich habe ja eine Nudelmaschine
Werbung.
Daheim. Werbung. Für unsere gute alte KitchenAid. Ich habe ja tatsächlich so eine ganz klassische Nudelmaschine. Ich finde es total geil.
Ja, also, ja,
mega. Auch. Ich finde, es hat einfach Style ohne Ende. Es ist ein unfassbares Geschäft. Wahnsinnig krass. Aber es macht wahnsinnig viel Spaß. Und jetzt hätte ich halt gerne noch den Pasta-Aufsatz, dass du wirklich Röhrennudeln und so machen kannst, Spaghetti und so. Das finde ich halt schon richtig, richtig cool.
Ja, das ist halt mit so einer Walze kannst du ja dann nur gewalzte Nudeln machen, wobei die natürlich top sind. Also.
Mega,
keine Aber Frage. Für uns oder für mich als Profi ist das ganz schön nervig, ehrlich gesagt, so ein kleines Ding.
Klar,
aber
logisch. Ja. Komm schon nicht weiter mit. Ja. Du, ich glaube, ich habe wirklich fürs Mittagessen 1,5 Stunden Nudeln gemacht und es war dann wirklich aber auch nur die Menge, die 2,5 Leute essen. Ja.
Krass. Aber da hat man auch nochmal andere Wertschätzung dann wieder.
Absolut, absolut. Ja. Und es macht einfach Spaß und sieht stylisch aus. Und du fühlst dich einfach wie so ein Italiener, gell? Du hörst italienische Musik.
Sagen aber nicht Gitarre spielen.
Nee, ein bisschen Eros Ramazzotti und los geht's. Ach, das ist einfach cool.
Ja, dann geht's weiter mit der lieben Katharina, die eine Frage hat und zwar zum Thema Backofentemperatur. Und sie sagt, sie backt schon länger Brot und bis jetzt in ihrem ganz normalen Backofen, der nur bis 250 Grad geht, wie die meiste Haushaltsöfen. Da ich aber manchmal nicht nur für mich Brot backe, sondern mehrere gleichzeitig, schreibt sie, ist sie jetzt auf einen Elektrosteinbackofen umgestiegen und merkt einfach, dass sie mit dem Ofen nicht mit der gleichen Temperatur backen kann wie im Haushaltsofen. Und ihr ist es dann passiert, dass das Brot zu schnell angebacken wurde und zu schnell schwarz. Das Thema hatte man ja schon mal, als du deine neue Küche bezogen hast und sie fragt eben, ob es jetzt eine Regel gibt, wie man die Temperatur einstellt. Das ist natürlich unheimlich schwierig, weil jeder Ofen, ich denke, du wirst es jetzt wieder aus eigener Erfahrung berichten können, hast du dich angefreundet mit deinem Ofen jetzt?
Ja, tatsächlich, ich mache tatsächlich mittlerweile so, weil ich bin halt einfach auf dem Stand, ein Kilo Brot muss eine Stunde backen, Punkt. Ich bin tatsächlich so, ich experimentiere jetzt gar nicht lang rum, sondern ich decke mein Brot einfach für 20 Minuten Mitte drin mal mit Alufolie ab. Weil, ich habe echt unterschiedliche Temperaturversuche gemacht. Bei Brötchen muss ich halt ein bisschen drauf achten, aber bei Brot habe ich wirklich mittlerweile so gesagt, hey, ich lasse die Temperatur einfach so, ich decke es einfach 20 Minuten ab. Alles super, dann ist es wirklich perfekt.
Genau, also das wäre auch mein Richtwert. 1 Kilo Brot, 1 Stunde. Und da muss man sich einfach ein bisschen rantaschen. Ist tatsächlich nicht zu beantworten, diese Frage, weil es gibt im Prinzip keine Richtwerte. Außer diesen eben, zum Beispiel neben andere Richtwerte auch noch. Aber ich kann jetzt nicht sagen, ihr müsst euer Brot so und so backen bei der und der Temperatur. Das war auch beim Backbuchschreiben ehrlich gesagt relativ schwierig. Und ich schreibe das extra auch eingangs auch im Buch, dass man einfach sich da rantasten muss. Ein Hefezopf sollte so, also normales so ein halbes Kilo Hefezopf, ist ja heute unser Thema übrigens, so eine halbe Stunde, 25 Minuten, eine halbe Stunde. Und wenn man da halt deutlich abweicht, also entweder zu schnell quasi von der Farbe her schon fertig wäre, aber dann ist halt innen nicht durch. Oder wenn er zu lange braucht, deutlich zu lange braucht, dann wird er halt trocken. Also da muss man dann einfach reagieren und entsprechend eben die Temperatur, wenn er zu schnell dunkel werden würde, runterstellen. Oder dann, wenn er zu lange braucht, eben ein bisschen hochstellen. Da muss man sich tatsächlich rantasten.
Kurz eine Frage zu den Öfen. Ich habe mich am Wochenende mit einer unserer Nachbarinnen unterhalten, die auch jahrelang schon selber zu Hause backt. Und die hat mir erzählt, die hat einen Mannsofen. Den hat ja der Roland Schlotter auch erzählt. Kennst du die? Die sind ja bei uns hier, also in Kreglinge, das ist ja bei Baden-Mergentheim dahinter.
Ich war da schon, da gibt's, das kennt bestimmt der eine oder andere auch, diese Backofentage immer zu Pfingsten und nochmal irgendwann. Und die haben sehr, sehr gute Backöfen. Und da ist ja immer Mods was geboten, also da ist auch immer das Sigi Brenneis und alle möglichen Leute sind da zugange, wenn diese Backofentage sind. Und genau, die haben eben sehr gute Haushaltsbacköfen.
Ja, also
voll. Die sind ja mit Häuslers verwandt, witzigerweise auch noch, weil ich weiß jetzt nicht ganz genau, die Verbindung ist, eine Tochter oder ein Sohn hat da Nike heiratet.
Ja, irgendwie kommen die, ja. Also, die haben was miteinander zu tun, gell? Irgendwas war da, ja. Ja. Aber ihr habt die gesehen, also das ist mega cool. Also echt, die war dann auch am Wochenende auf der Seite, echt wirklich stark. Also,
wir waren da einmal bei den Backofentage.
Okay, cool. Ja, nee, also ich habe da auch gedacht, sobald die Ausstellung wieder offen ist, sollte man da echt mal hingehen. Das klingt echt spannend, was die so machen und da haben.
Ja, absolut. Geht's weiter mit der Larissa. Vielen Dank, Larissa, für deine E-Mail. Sie hat eigentlich nur eine Frage, und zwar, wo sie denn das Buch bestellen soll, wenn es denn rauskommt, damit wir möglichst viel davon haben und sie es nicht über Amazon kaufen muss. Es wird tatsächlich bis zum Erscheinen des Buchs auch einen Online-Shop von Grimmers Backstube geben. Das ist absolut Breaking News hier. Genau, wo man nicht nur Buch bestellen kann, sondern auch Messer und Brett und natürlich eigentlich auch Backware. Also wir werden Brot verschicken, wir werden in den Brotversand einsteigen ab 15.06. Und man kann das dann auch über den Shop bestellen. Man kann es mit Sicherheit auch noch über andere Shops bestellen, aber wenn ihr Lust habt, dann bestellt es gerne über unseren Shop oder auch über die Homepage unseres Verlegers dann, des Molino Verlages, das ist genauso gut. Genau, Matthias Lundicek, unser Verleger, wird Anfang Juli auch noch hier zu Gast sein und da werden wir sicher dann noch detaillierter über das ganze Thema sprechen. Mhm. Weil so ganz verstanden habe ich das auch noch nicht, wie das funktioniert mit dem Vertrieb. Ja, dann Thorsten, vielen Dank für deine E-Mail. Thorsten kommt aus Ostfildern, das fand ich sehr charmant, weil mein Vater ist in Ostfildern aufgewachsen. Und genau, und hat auch mit Fertigbackmischung und Brotbackautomat angefangen und backt aber jetzt schon 15 Jahre Brot. Und schreibt eben auch den Tipp, dass man nach dem Abkühlen die Brote in Scheibe schneidet, Scheibe schneiden kann und dann eingefrieren und auch das Auftauen sehr gut klappt, ohne dass man es toasten muss. Seine Frage noch zum Brotmesser, welches ist die richtige Länge der Klinge? 21, 26 oder 32 Zentimeter?
Dazu müssen wir sagen, die Länge ist nicht alles, oder?
Das hast du jetzt gesagt. ich habe tatsächlich nachgemessen. Bei meinem Messer. mein Messer hat 30 cm Klingenlänge und das finde ich optimal. Ich habe bei dem Messer, das mir im Lade dann jetzt bald verkaufen werdet, die hat 25 cm Klingenlänge und ist etwas kürzer demnach und ist aber auch völlig ausreichend für herkömmliche, ganz normale Brote.
Ja. Ich hatte am Wochenende so eine schöne, schöne Begegnung, weil du gerade gesagt hast, mit Brotbackautomaten angefangen. Wenn ich daheim back, dann ist ja meine Tochter immer ganz wild dazu, die haben so einen kleinen Lernstuhl, weißt du, wo sie neben dran steht, einfach so mitmacht und die guckt da ganz, ganz zu. Und auch wenn Magnetmaschine läuft und meine Frau hat dann irgendwie gesagt so, jetzt guckt da einfach ein bisschen zu, wie der Automat da läuft. Und ich war so, hey, bitte, das ist kein Automat, das ist ein Handwerkszeug, Automat. Eine Küchenmaschine. Knetmaschine.
Du oder deine KitchenAid?
Ich bin die Maschine. Die KitchenAid ist mein Knethilfsmittel.
Kennst du das Brotbackautomate?
Nee. Also ich kenne sie wirklich nur aus Funk und Fernsehen.
Also meine Mutter hat früher einen gehabt, bevor ich Bäcker war. Ja. Und da war es auch so, boah, alle voll begeistert, frisches Brot, geil. Aber das hat sowas von schlecht geschmeckt. Da ist unten so ein Rührer drin, ja. Ähnlich wie beim Thermomix, so ein, eigentlich nur so ein Flügel. Und dann stellst du das ein, dann macht er alles selber. Dann rührt er das und wird dann heiß. Und dann ist das Brot halt irgendwie, kannst du einstellen. Also du machst da deine Fertigmischung rein und dein Wasser. Oben zum 8. sagst du morgen früh um 8. will ich mein Brot oder was auch immer. Soll es fertig sein. Und dann macht er alles von selber. Und geil war dann bei uns dieser blöde Flügel da unten, der quasi sich dann immer so dreht, damit ein Teig entsteht. Der hat bei uns nicht mehr richtig gehoben am Schluss. Und dann war der immer mit dem Brot. Er holt das Brot dann quasi raus und mir hat es nicht gemerkt. Und dann schneidest du das Brot sein und auf einmal krrrk, hast du wohl den Flügel angesetzt.
Ja, und wie ist das mit dem Flügel? Also backt der dann um den Flügel rum oder?
Genau, also das ist im Prinzip wie so ein Behälter. Und unten ist halt so eine Art Rührwerk, ähnlich wie beim Thermomix. Und wie gesagt, du schmeißt eine Zutat rein und der rührt dann einfach. Und dann ist irgendwann fertig und dann wird es warm, dann geht das Brot auf und dann wird es noch heißer irgendwann und dann backt es halt. Genau, und dann holst du das nachher raus, das Brot. Und normalerweise bleibt der Flügel dann halt unten drin. Aber bei uns hat es halt irgendwie nicht mehr richtig Kobe. Übrigens habe ich gerade einen Mitarbeiter aus Mainz und der lacht, weil ich sage, das hat nicht Kobe.
Kobe? Hebt halt, also, halt nicht.
Hebt zum, da hat er gelacht heute und dann habe ich gesagt, hebst du mal geschwind? Hat er gar nicht verstanden. Hältst?
Hältst du mal bitte?
Das hat nicht gehalten. Also die lacht, weil mir Hebe sage zu halten.
Ja.
Naja.
Naja.
Christoph, vielen Dank für deine E-Mail. Christoph ist der Heimbäcker, der auch Backkurse gibt im Raum Köln, wenn ich es richtig weiß. www.heimbäcker.de, das nur mal so am Rande. Wir freuen uns sehr, dass du auch unserem Podcast folgst. Er hat zwei Fragen zum Thema Baguette, ob das tatsächlich richtig ist mit 15 Gramm aktives Backmalz. Hier sei gesagt, wenn es tatsächlich reines Backmalz ist, wo nichts anderes mit drin ist, dann reicht auch 5 bis 10 Gramm. Aber meistens ist es ja so, dass beim Backmalz auch noch quasi ein bisschen Streckmittel drin ist, also Mehl oder auch andere Zutaten und dann tatsächlich die 15 Gramm. Und er fragt, ob die Teigausbeute mit 177 so richtig ist. Die ist richtig, das funktioniert. Wir machen ein bisschen Hartweizenmehl noch anteilmäßig mit rein. Das nimmt sicher noch einen Ticker mehr auf. Wer mit so weichen Teigen am Anfang Schwierigkeiten hat, kann auch ein bisschen die Wasserzufuhr reduzieren beim Baguette. Aber ansonsten funktioniert es und ist ein erprobtes Rezept. Vorletzte Mail, liebe Annika, vielen Dank. Und sie interessiert sich für das Thema Gebäckformen und geht nochmal auf die Folge von Ostern ein mit dem Osterzopf. Und sie fragt sich, für was der dritte Strang steht, wenn doch einer für die Menschen und einer für Gott steht. Ja, die Frage gebe ich weiter an die Community. Wer hat eine Ahnung dazu? Ich habe keine. Ich habe dann einfach mal vermutet, dass das ein Zweistrangzopf war und kein Dreistrang. Aber wenn da jemand was dazu weiß, gern Rückmeldung an info@nachtschicht-podcast.de. Und sie fragt noch, ob wir das Brett und Messer dann auch im Internet bestellen kann. Ja, kann man, weil der Online-Shop, von dem ich vorher schon gesprochen habe, auch das Brett und das Messer mit beinhalten wird. So, last but not least, lieber Michael, vielen Dank. Die E-Mail ist ganz druckfrisch vom Sonntag. Und er hat unseren Podcast ganz neu entdeckt. Schön, dass es auch noch solche Leute gibt. Und ist inzwischen bei Folge 13 angelangt. Und ja, wollte demnächst auch mal vorbeischauen. Und er kommt aus Bad Rappenau, das ist ja gar nicht weit von hier. Und witzigerweise ist er von Beruf Bierbrauer. Also lieber Michael, falls du das hörst, du kannst dich freuen in Folge 25. Nee, das ist ja schon vorher, gell? Von dem her wird er das nicht vorher hören. Naja, hast dich wahrscheinlich dann schon darüber gefreut, dass wir letzte Woche in Folge 25 einen Bierbrauer, der es nie gelernt hat, aber trotzdem Bierbrauer ist, zu Gast hatten. Seine Frage bezieht sich noch auf das Rezept der Brötchen. Das war einer der ersten Folge, glaube ich. Und fragt, ob das Backmalz das gleiche ist wie das Braumalz. Das kann ich leider gar nicht beantworten. Da müsste man tatsächlich unseren Freund Peter Theilager zu Rate ziehen. Vielleicht weiß es jemand. Genau, und der Sauerteig, der im Brötchenrezept ist, fragt, ob er da einfach seinen Restsauerteig nehmen kann und oder ob es da um den Trieb geht. Es geht nicht um den Trieb bei dem Brötchenrezept Sauerteig, sondern man kann da ganz gut diese Reste nehmen, die vielleicht vom letzten Mal Ansätze übrig sind. Da geht es tatsächlich nur in Anführungszeichen um den Geschmack.
Ah ja, okay, cool.
So.
Mega. Jetzt und jetzt aufhören, möchte ich noch was. Ja, wir sind schon relativ weit heute. Also Wahnsinn.
Schaffen wir die 50 heute.
Ja, safe. Logisch. Mich hat noch ein cooles Feedback erreicht.
Ah.
Und zwar, rate mal, was jetzt noch geschliffen und neu lackiert wird. Mein Holzbackofen.
Echt?
Ja.
Hast du schon oder was?
Nein. Daraufhin wurde meine Frau direkt angeschrieben, dass wir da jetzt am Samstag drauf, nachdem unsere Folge rauskam, durften wir uns direkt den Ofen schon anschauen. Und mega cool, ein wunderschöner Ramster-Ofen ist es übrigens. Total cool, zwei geile Backkammern, wunderbar. Die haben uns das alles wunderbar erklärt. Und die haben uns dann jetzt noch angeboten, dass der jetzt einmal sauber abgeschliffen wird und noch vom Nachbar, der ist Schmaler und Lackierer, dann nochmal schön mit feuerfester Farbe lackiert alles. Und dann gibt es demnächst einen wunderschönen Holzbackofen auf unserer schönen Terrasse. Oh, ich freue mich mega.
Cool. Ach,
voll geil. Toll. Also,
witzigerweise ist ja die Freundin von dir, von der du jetzt den Holzbackofen kriegst, auch noch mit einer Mitarbeiterin von mir verwandt oder bekannt. Weil ein paar Tage später kam die dann zu mir, hey, woher kennt ihr David? Wie heißt sie nochmal? Die Katrin. Ja, mit der bin ich verwandt oder bekannt.
Ach,
ja, ja, die cool. Welt ist, die ja. Schwäbisch-Haller-Weltische Dorf.
Absolut. Nee, aber mega, ich freue mich total drauf. Ich will ja hier keinen Druck aufbauen, aber mach ich nicht.
Nein, Spaß. Ja, ich bin auch schon von Häusler angeschrieben worden, nachdem unsere Podcast-Folge rauskam.
Echt?
Ja, genau, vom Stefan Leichtle, der bei Häusler arbeitet, Bäckermeister ist. Und ja, wir haben schon gesagt, also oder er hat mir angeboten, so muss ich sagen, dass ich gern mit meine Backware oder auch dort mit meinen Rezepte quasi backen kann und einfach dann mal im Holzbackofen tatsächlich die Sache dann backen kann. Da habe ich natürlich nicht neu gesagt.
Ich hätte da schon auch echt mal Bock drauf. Also ich muss wirklich auch, wenn das Corona mal vorbei ist, mal bei Häusler vorbei.
Ja,
das interessiert mich. Ja, voll. Also echt total gern. Mega, das würde mich schon echt interessieren.
Also ich werde das Projekt noch ein bisschen schieben müssen, weil ich pack's dies ja einfach nicht mit Sommelier und allem drum und dran. Das habe ich jetzt eingesehen, aber ja, so Probebacke. Mal ein bisschen.
Klingt gut.
Ein bisschen neu.
Lass uns mal einen Ausflug machen, wenn das alles hier vorbei
absolut.
Ist. Ja, hört sich gut an. Gut, dann steigen wir so endlich mal ins Thema ein, dass es hier nicht zu kurz kommt. Weil witzigerweise, wir geben unsere Folge immer irgendwie so ein Thema und das ist dann nachher nur so eine kurze Randnotiz ganz zum Schluss.
Nee, wir können das ruhig jetzt noch ausgiebig besprechen. Es ist nämlich ein
Riesenthema.
Riesenthema, definitiv. Wir widmen uns heute einem schwäbischen, hohenloischen Klassiker, der übrigens im Buch auch unter Urhohenloisches zu finden sein wird. Und zwar der Hefezopf. Was verbindest du mit Hefezopf?
Klassisch, eigentlich so ein Wochenendgebäck. Klassisch. Also bei uns war das immer so, mein Vater macht ja immer freitags in der Bäckerei und die werden dann auch nur freitags und samstags verkauft. Und wenn dann mal einer übrig war, dann gab es den bei uns und dann halt immer zum Wochenende.
Nur wenn er übrig war?
Wir haben uns selber einen zur Seite gelegt, tatsächlich. Echt? Ja. Und meine Mutter backt aber auch öfter sonntags mal noch einen Zopf. Genau, also von dem her wirklich so ein klassisches Wochenende.
Nimm die dann einen aus dem Froster unter bei deinem Vater und backt den? Oder
nee, nee, schon richtig, schon richtig selber. Ja, natürlich.
Boah,
natürlich,
Respekt, klar. Also wer Bäckerei hat und dann noch privat backt.
Meine Mutter backt viel.
Also sehr genießt meine Hochachtung.
Nee, also wirklich, meine Mutter backt sonntags morgens ganz viel. Also ja, so, weißt du, ab gewisser Alter schläft man ja nicht mehr so lange. Und dann backt mal.
Hört deine Mutter unseren Podcast?
Ja, oder? Das hört sie. In diesem Sinne, sorry. Ich glaube, meine Mutter ist zarte irgendwas Mitte 50.
Ja, das also, ist jung.
Ja, ist jung, ist super jung.
Jetzt haben wir den Kurve gerade noch gekriegt.
Ja, aber hallo, ey, gut gemacht.
Was ich ja krass finde bei Zopf, oder habe
in dieser Stelle liebe Grüße, Mama.
Was ich spannend finde beim Thema Zopf ist, oder wo habe ich mir halt so überlegt in der Vorbereitung, das ist ja Gebäck, das begleitet uns ja eigentlich irgendwie in viele Situationen. Bis zum Schluss eigentlich. Also was ist der Klassiker bei uns bei der Beerdigung? Ein Hefezopf.
Das, ja, tatsächlich, ja, stimmt. Ich hatte das nicht auf dem Schirm, bis ich hier die Notiz von dir gelesen habe. Und klar, logisch, ja.
Es gibt ja den ganz furchtbaren Begriff Leichezopf.
Echt?
Ja klar, kennst du das nicht?
Nee, das kann ich nicht.
Doch, tatsächlich früher, also als wir die Bäckerei übernommen haben, dann haben Leute mal Leichezopf bestellt. Das waren dann praktisch so ganz große Zöpf, 80 Zentimeter lang, dreimal so lang wie normaler Zopf. Und die hat man für Beerdigungen bestellt. Wir haben das dann mal dezent umbenannt in Festtagszopf. Weil das sind dann auch Leute einfach auch mal für Hochzeit oder so bestellt. Und mir backe ja tatsächlich jetzt nur noch diese große Zöpfe seit kurzem. Ja, weil wir haben halt früher auch mal ganz normale Zöpfe backe. Und dann habe ich festgestellt, dass mir fast nur halbe Zöpfe verkauft. Weil die Leute ein ganzer Zopf immer zu viel ist. Und das sieht ja jetzt irgendwie nicht so geil aus auf der Kaffeetafel, so ein halber Zopf. Und dann habe ich gedacht, warum backt man nicht gleich große? Das geht erstens schneller, das schmeckt viel besser, die Frischhaltung ist viel besser. Und es sieht viel cooler aus im Laden. Und jetzt die Leute müssen nicht mal einen halben kaufen, die können einfach sich so viel runterschneiden, theoretisch Eischeibe, wie sie wollen. Und mir wiege das dann im Laden aus und der Kunde kann tatsächlich, weil die Kunde halt ein ganzer Zopf eh zu viel ist, was weiß ich, 5 Zentimeter sich runterschneiden lassen.
Voll geil.
Ja.
Wann gibt es bei euch immer Zopf?
Jeden Tag.
Jeden Tag?
Ja, tatsächlich. Okay. Also viele machen es ja wirklich nur am Wochenende, aber wir haben echt jeden Tag, klar, am Wochenende brauchen wir mehr. Aber, und der schmeckt einfach anders. Mein Vater hat ja früher mal gesagt, der Kranz schmeckt besser wie der Zopf. Und das war tatsächlich auch so. Warum, weiß ich bis heute nicht so richtig. Vielleicht auch, weil er in der Form backen wird, hat er nicht so viel Kruste, ich weiß es nicht. Und wir backen die jetzt auch in so Zwiebackformen eigentlich, also in so flache Formen. Ja, und der schmeckt wie der Kranz früher.
Krass, okay, ja. Voll geil. Die spannende Frage gleich zum Anfang, mit oder ohne Rosine?
Mit.
Okay.
Bei mir, also ich bin mit. Ich bin Fraktion mit, du?
Ich dachte immer, es gibt nur mit oder ohne, aber bei mir ist tatsächlich so ein zwiespaltendes Ding. Wenn ich selber backe daheim, dann ohne, weil bei mir in der Familie mag es niemand mit Rosine. Mir ist es ehrlich gesagt völlig egal. Also echt? Ich finde mit Rosine gut, ich finde ohne Rosine gut, mir ist das völlig
juck. Ja, was soll denn das?
Ja, sorry, also ich habe wirklich dazu keine Meinung.
Echt?
Also ja, ich habe da echt keinen.
Weil sonst ist ja meistens so tatsächlich, entweder man find's gut oder man find's blöd. Klar, ich esse natürlich auch ohne, aber wenn ich es mir raussuchen könnte.
Nee, also bei Rosina habe ich echt überhaupt keine Meinung. Da greife ich zu dem ohne und zu dem mit. Das ist mir mit Rosina dann aber richtig geil in rum eigentlich.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Was schätzt du, was mehr verkauft wird?
Ich glaube tatsächlich schon mit, oder? Ja, das ist schon eher noch.
Tatsächlich, ja.
Ja.
Obwohl, also bei uns halt jetzt, in unserer Region. Ich denke mal, ist das so was Schwäbisches?
Ich glaube schon, ja. Ich glaube, Zopf an sich ist doch was Schwäbisches.
Frage oder? Geht raus an alle Nicht-Schwaben und Nicht-Hohenloher. Ist Zopf, ja, Zopf an sich ist jetzt erstmal nicht, denn ist es?
Nee, nicht unbedingt. Nee.
Wobei schon so ein schwäbischer Klassiker. Gibt es bei euch Zöpfe, ihr Norddeutsche und
in der Schweiz,
Hessen und was
in der Schweiz
auch immer?
Mit Sicherheit.
Und ihr Kanada und Singapur.
Und überall.
Und kennt ihr das dann mit Rosine? Das würde mich jetzt echt mal interessieren, weil das weiß ich jetzt gar nicht so genau. Das ist schon so was Schwäbisches. Wie heißt die Rosine übrigens auf Schwäbisch?
Zibebe.
Richtig. Das ist halt auch so, wie so ist das Leben voller Zibebe.
Zibebe, ja, naja, lass mal, das ist ein anderes Thema. Ja, wie verbindest du einen Zopf? Würde mich interessieren.
Was verbinde ich mit dem Zopf? Das ist eine gute Frage. Wir haben tatsächlich früher öfters Hefekranz gekauft. Also wir waren eine große Familie. Und meine Eltern haben dann beim Bäcker Neumann in Galdorf, Grüße an dieser Stelle gibt's leider nicht mehr, immer so einen ganzen Hefekranz gekauft. Und das war schon, der war richtig gut. Der war so richtig locker und saftig. Das war echt der Festesser. Richtig viel Hagelzucker und Stifte Mandeln oben drauf. Das sind so meine Erinnerungen. Und was ich mich auch erinnere, an unsere Hochzeit. Weil Tanja und ich mussten, nachdem wir aus der Kirche rausgekommen sind in Herreberg, einen Zopf, also dann haben unsere Kollegen von Bäcker Bayer einen Tisch aufgebaut und wir mussten beide einen Zopf flechten. Und wer schneller ist, quasi hat gewonnen oder so war das dann.
Ich wusste das tatsächlich nicht mehr. Ich war bei deiner Hochzeit dabei, aber jetzt, wo du das sagst, ja, aber ich hatte das nicht mehr auf dem Schirm, aber da, als ich es vorher gelesen habe, dachte ich mir so, ah, da war was, ja, stimmt, ja. Aber jetzt, ja, stimmt, ja.
Und jetzt raut mal, wer gewonnen hat.
Ich meine Tanja, oder? Nee, Tanja, oder? Ja. Ja, ja.
Aber es war echt, ja, da ist mir mein große Kusch zum Verhängnis geworden, weil ich war meileweit im Vorsprung und habe dann gesagt, ja, das sind die aus der Großbäckerei, weißt du, so ein bisschen abwertend, weil Tanja ja in der Bäckerei geschafft hat, mir damals eine größere Bäckerei geschafft hat. Und die Zeit, die ich da verblabbert habe, hat sie dann genutzt und hat mich voll überholt. Ja, das war nicht schön.
Ja, gut, passiert, ja.
Ja, wie isst du deinen Zopf, David?
Marmelade, ich liebe Marmelade auf dem Zopf. Also am besten Erdbeer, Himbeer, irgendwas Rotes in die Richtung. Mhm.
Also ich bin auch ein roter Marmeladeesser.
Voll, also Aprikosen und so. Nee. Ja, genau. Nee. Ja. Oder auch Pflaume oder so. Nee.
Doch, Zwetschge ist auch, ja, Zwetschge ist auch rot. Ey, ich bring dir nächstes Mal mit ein Glas Zwetschge-Gesells von mir oder Zwetschge-Zimt-Amaretto.
Ja, das ist mir jetzt schon wieder zu exotisch. Bei Marmelade kein...
Zu exotisch, Zwetschge und Zimt.
Amaretto, finde ich. Hey. Komm, brauchst du kein Mensch.
Amaretto ist ziemlich das einzige alkoholische Getränk, das ich lecker finde.
Ja, okay, bring's mit.
Ich bring's dir mit. Ja, mein Bruder, der nicht für seinen Enthusiasmus bekannt ist, hat ein Glas probiert und hat, glaube ich, 15 Gläser gekauft.
Oder so. Echt? Ja. Ja, okay, dann muss ich wirklich eins mitbringen. Dann bin ich doch heiß drauf. Aber ich finde wirklich klassische Erdbeermarmelade, eine selbstgemachte Erdbeermarmelade von meiner lieben Mutter, die ich hier noch begrüße. Ey, ist ein Traum, da kann ich mich reinlegen und da kann ich auch wirklich, das ist wirklich so ein Essen, wo ich anfange und nicht mehr aufhören kann. So ein Hefezopf, frisch runtergeschnitten, oh, traumhaft. Und ich hab noch Hefe im Kühlschrank, ich glaube, ich mache heute Abend noch einen Hefezopf. Ja. Also ich kann wahrscheinlich nicht anders, ja.
Ich habe noch Zöpfe im Kühlschrank. Ja, wie muss er für dich sein? Wie ist für dich der perfekte Hefezopf?
Du, er muss schön weich sein, ich mag's, wenn er Ding, wenn er natürlich Hagelzucker und gestiftelte Mandeln. Wenn
gestiftelt oder kobelt?
Ich finde gestiftelte geiler. Ich finde, das braucht so ein bisschen den Mandelcrunch, so ein bisschen, finde ich geil.
Ja, ich finde das Mundgefühl abartig lecker.
Du und sonst, eigentlich, klar, optisch, wenn er optisch noch gut aussieht, aber dann lecker muss es sein und frisch am besten. Also ich finde so am ersten Tag schmeckt er halt am besten. Ja. Ganz klar.
Absolut. Also was ich absolutes Qualitätskriterium finde bei meinem Hefezopf, ist, dass er faserig ist. Ja. Weißt du, was ich meine? Manche Hefezöpfe, die kannst du so abbrechen und die sind dann so, die brechen so ab wie so ein Marmorkuchen. Ja. Buah. Ja. Also wenn du das so schön die Fasern rausziehst, kannst du das mega. Also das finde ich genial. Ja. Klar, locker, saftig, aromatisch. Was ich auch ganz schlimm finde, ist, wenn er nach Zitrone schmeckt. Also es gibt's ja manchmal, dass so, man macht ja ein bisschen Zitrone, nein, Vanille von mir aus auch noch. Aber dann so künstliches Zitronenaroma und so überdosiert finde ich furchtbar.
Ja, nee, brauche ich auch nicht.
Geht gar nicht. Nee, nach Butter, schön nach Butter schmeckend.
Klar, logisch, Butter. Ah, ist absolut, absolutes Must-Have.
Machst du keinen Nutella drauf?
Doch. So,
Haselnusscreme.
Doch, aber das ist bei mir tatsächlich immer der Abschluss.
Ja, der letzte, oder wie?
Der letzte ist dann, und deshalb verzichte ich oft drauf, weil dann ist mein Hefezopfgenuss vorbei. Weißt du, ich kann nicht zwischendrin irgendein Nutella essen und dann wieder auf fruchtig umsteigen. Das geht nicht.
Ja, das verstehe ich.
Da habe ich innerlich so eine Blockade. Deshalb ist wirklich, du erst fruchtig und dann irgendwann nussig, aber dann ist auch gut.
Schön, dass wir über deine Blockade heute sprechen
können, okay, David. Schön. Vielleicht lösen sie sich ja während unserer Podcast-Aufnahme heute. Ja, aber Ingmar, jetzt haben wir viel über den perfekten Hefezopf geredet. Sag du doch mal, wie backt man denn einen wunderschönen Hefezopf?
Also das Rezept packen wir wie immer in die Shownotes und das ist jetzt tatsächlich auch das Rezept, das im Backbuch veröffentlicht wird. Also ganz heiße Ware. Wir machen einen Vorteig. Ungefähr, also ich nehme ein Drittel vom Mehl im Vorteig, lasse den eine Stunde oder 30 Minuten bis eine Stunde stehen. Hefe, Milch dazu, ganz normal, Vorteig, Verrühre, kurz schnell knete, lasse den 30 Minuten bis 16 Minuten stehen. Dann kommen die ganze Zutaten dazu. Ich mache es immer so, dass ich, wenn der Vorteig fertig ist, sofort die Zutaten drauf wiege. Dann verhautet er nicht, weil sonst ist ja immer das Problem, muss den Teig irgendwie abdecken. Das ist ein kleiner Tipp. Wenn du das Mehl und die Eier und den Zucker und so weiter gleich oben drauf legst, dann, dann verhautet der Vorteig quasi.
Das ist ein guter Tipp, ja.
Okay? Ja. Und genau, was ich mache, ist, dass ich alles dazugebe, nachdem der Vorteig fertig ist, außer die Butter. Die Butter gebe ich tatsächlich, nachdem ich die Zutaten dann nach der Vorteigruhe eben unterknete, 9 Minuten langsam, 3 Minuten schnell circa, dann erst dazu. Also das heißt 100 Gramm Butter, jetzt in dem Fall, wie gesagt, die Mengeangabe könnt ihr euch unter dem Rezept dann rausholen. Dazu gebe nochmal kurz langsam knete 1 Minute und dann nochmal 2 bis 3 Minuten schnell die Butter unterknete. Und genau, hat einfach den Hintergrund, dass wenn man einen gewissen Prozentsatz bei der Fettmenge übersteigt und wir sind hier bei 20% Butter, dann kann sich das Klebegerüst ganz schlecht ausbilden, wenn ich das Fett von vornherein mit drin habe, weil dann schmiert es so zwischen die Kleberstrukturen. Und zum Thema Rosine, also zum Thema Butter vielleicht noch, also im Sommer bietet es sich tatsächlich an, den relativ kühl aus dem Kühlschrank zu nehmen und in Stücke zu schneiden. Der schafft sich dann relativ schnell rein. Das muss man auch ein bisschen, ja, da muss man sich auch ein bisschen rantasten, da muss man ein bisschen Erfahrung sammeln. Im Winter soll er natürlich nicht aus dem Kühlschrank kommen, da kann er dann gern bei Raumtemperatur einfach schon liegen. Sonst habe ich da Schwierigkeiten, den drunter zu kneten. Zum Thema Rosine, wenn man das will, empfehle ich immer, die vorher in Rum und oder Wasser einzulegen, also am besten tatsächlich in Rum zu 20%, also das heißt, wenn ich 100 Gramm Rosine dazugeben will, dann 20 Gramm Rum oder wir machen halt 10 Gramm Rum, 10 Gramm Wasser und ja.
Die lässt wie lang dann einziehen?
Also ich mache es immer einen Tag vorher, mindestens einen Tag.
Ja, ja, okay.
Genau, und die halt erst dann zum Schluss tatsächlich dazugeben, nur noch in der im langsamen Gang. Weil sonst zerschlägt es die so, vor allem wenn die weich sind, also wenn die eingeweicht wurde in Wasser oder rum, dann verschmiert es die im Teig. Also dann wird der Teig braun und das ist natürlich nicht der Sinn der Sache.
Ja, genau so habe ich es am Wochenende mit meinen Walnüsse auch gemacht, ganz zum Schluss dann noch eine halbe Minute unterknetet. Gut, bei dem Teig war ja so, dass durchs Dehnen und Falten wird er ja eher nochmal gemischt. Aber klar, macht Sinn mit den Rosinen, dass man die erst zum Schluss.
Absolut. Ja, und dann lasse ich den Teig eben mal 30 Minuten Ruhe, nachdem er fertig ist. Er sollte so 25 Grad ungefähr haben. Bei dem Rezept, das ich jetzt unter reinstelle, das gibt 2 Hefezöpfe, 500 Gramm Teiggewicht ungefähr. Also man kann auch einen groß machen natürlich daraus. Wiegt da eben meine Teigstücke zu je 170 Gramm ab und form die leicht rund, die Teigstücke eben. Lass die nochmal kurz entspannen. Drück die Teigstücke richtig flach und form sie so straff zu Stränge, also so aufwickeln zu Stränge und eventuell nochmal kurz Ruhe lassen, wenn er arg unter Spannung steht und dann eben ausrollen zu Stränge und die Zöpfe flechten. Zöpfe flechten, denke ich, ist klar, 3-Strang-Zopf, immer das Äußere in die Mitte und genau. Und dann würde ich ihn sofort nach dem Flechten mit Eistreiche abstreichen. Also sprich ein Ei und eine Prise Salz mache ich immer als Eistreiche und dann decke ich ihn ab, lasse ihn aufgehen oder ich stelle ihn über Nacht in den Kühlschrank, das geht auch. Ist natürlich für das Aroma nochmal deutlich besser. Und genau, und dann nehme ich die Folie aber auch rechtzeitig weg, dass wenn der Hefezopf sehr stark oder ja dann relativ gut aufgegangen ist, dann ist natürlich die Gefahr, dass die Folie an der klebenden Eistreiche dann hängen bleibt. Also gucke, dass man die relativ ohne größere Unfälle wegkriegt, die Folie. Und dann ist ganz wichtig, die Oberfläche abtrocknen lassen und nochmal abstreiche. Weil dann kriegst du einen perfekten Glanz hin. Wenn du es gleich nochmal abstreichst, verschmierst du die Eistreiche nur. Wenn du die obere, quasi die erste Schicht Eistreiche kurz abtrocknen lässt, dann nochmal abstreiche, gibt einen perfekten Glanz, ist ein Profi-Tipp für den Glanz. Und genau, ist ein bisschen das Geheimnis, warum manche Zöpfe glänzen und manche nicht.
Ah ja, okay, cool, geil. Ist auch ein mega Rezept für Sonntag früh, frisch aus dem Ofen Hefezopf.
Absolut.
Mega. Über Nacht im Kühlschrank.
Über Nacht gare im Kühlschrank, da muss man halt morgens gucken, kommt natürlich auf die Kühlschranktemperatur, ist er stark aufgegangen oder nicht. Sonst muss ich ihn zur Not halt nochmal ein bisschen draußen liegen lassen. Genau, und auch noch ein Tipp beim Flechten, habe ich jetzt vorher vergessen, ganz leicht die Stränge mit Roggenmehl abstaube, also wirklich, jetzt nicht mit einem Sieb oder so, sondern ganz leicht so drüber staube, weil das Roggenmehl trennt die Stränge voneinander und das bewirkt, dass die nicht so zusammenkleben. Es gibt einen wunderschönen, viel schöneren Ausbund.
Ach cool, okay, ja, schön.
Ausbund ist das quasi in der Mitte, was dann so aufreißt, weil ich finde ja, so ein Hefezopf, wenn der innen gar nicht aufgerissen ist, so da, wo die drei Stränge zusammenlaufen, das sieht irgendwie nicht so,
ja, okay.
Nicht so geil aus.
Ja, cool, mega.
Ja, das ist so der Hefezopf.
Backt man auch noch, oder?
Backen, nö.
Nö, kann man dann so direkt.
Mein Vater hat ja den Teig immer am liebsten roh gegessen. Echt? Ey, natürlich backt man auch noch, ja. Also beim Hefeteig ist nicht unbedingt, aber beim Mürbeteig, wenn man da einen Kuchenbacker hat, dann musste man immer für jeden Restle aufbewahren.
War bei uns früher als Kind auch immer der Essteig, ja.
Essteig.
Das war geil. Der Essteig, ja, genau, weil den konnte man einfach so essen, ja, das war lecker. Okay, also wie backen wir jetzt noch einen Hefezopf?
Weißt du, bei was mir das gemacht hat?
Bei was?
Wenn meine Mutter Maultasche gemacht hat.
Ah, ja, gut. Ja.
Nudelteig, so die Abschnitte von die Maultasche.
Ja.
Da sind wir immer geguckt und haben gewartet, was abgeworfen wird von die Maultasche. Und irgendwann hat meine Mutter aufgehört, die Ränder abzuschneiden. Sie hat gesagt, das ist eigentlich unnötig, die Ränder abzuschneiden. Das war voll bitter.
Ja, das ist echt bitter, ja. Ja, ja.
Das heißt, unsere Kinder heute eben auch noch gerne Nudelteig, wenn deine Nudeln macht.
Es gibt bei uns zwei Dinge in der Bäckerei, die jeder immer früher gern gegessen hat. Das war zum einen der Essteig, also
Mürbteig, oder?
Mürbteig, genau. Und natürlich Nussfüllung. Nussfüllung war auch immer so direkt.
Ach, was, Nussfüllung?
Oh, super, echt. Oh Gott, was ich früher Nussfüllung gegessen habe. Also Wahnsinn, ich liebe es.
Das habe ich, glaube ich, noch nie. Also
einfach so, doch, kann man super so essen. So, daher kommt meine Figur.
Bei der Nussfüllung.
Ja.
Genau, was ich, klar, wir backen natürlich noch 180 Grad, ungefähr 30 Minuten oder 25, so um den Dreh. Und klar, natürlich auch noch Hagelzucker, Mandel, haben wir ja vorher schon gesagt. Nach dem zweiten Mal Eistreiche nach Belieben. Also gibt es tatsächlich alle Wünsche und Sorten. Gestiftelte Mandeln, kobelte, nur Hagelzucker, gar kein Hagelzucker, gar nichts. Streusel habe ich auch schon gesehen. Ich bin ein Fan, wie gesagt, von Hagelzucker und gestiftelte Mandeln.
Ja. Cool. Ich will noch, was gibt es denn für Variante? Man kann ja aus dem wunderschönen Rezept noch alles Mögliche machen, zum Beispiel einen Nusszopf,
oder? Ja, Nusszopf, wenn du nicht alle Nussfüllung gegessen hast und du noch Nussfüllung daheim hast, klar kannst du einen Nusszopf machen. Da gibt es auch verschiedene Aufarbeitungsmöglichkeiten. Also ich mache es dann immer so, ich nehme den Teig als Ganzes, teile den nicht in drei Stränge, roll den aus, sodass ich so ein ovales Teigstück habe. Und streicht da einfach Nussfüllung rein, wickelt es auf wie zu so einer Schnecke. Und dann kann man quasi diese Schnecke vertikal vor sich hinlegen und in der Mitte mit einem großen scharfen Messer halbieren, weil die Schnittfläche sieht halt echt schön aus. Und diese zwei Stränge, die ja dann entstanden sind, mit der Schnittfläche nach oben so verdrehen einfach, praktisch komplett von vorne bis hinten. Und ich backe die dann immer ganz gerne in der Kasterform. Genau, das ist dann zum Beispiel ein Nusszopf. Der Teig eignet sich auch für alles mögliche andere. Also man kann da auch Nusshörnle oder Streuselküchle oder sowas damit machen. Das geht wunderbar.
Super. Ist mir gerade immer nur so eingefallen, weil aus dem Teig kann man ja wirklich wahnsinnig
viel. Absolut, also im Backbuch, um hier jetzt nochmal ein bisschen Werbung zu machen, habe ich dieses Rezept auch drin. Mit der KitchenAid geknetet und aus dem Rezept machen wir da auch ganz viele verschiedene Varianten, also Zwetschgebuchteln, Schokobuchteln, Streuseltaler mit Vanillecreme gefüllt. Also da gibt es allerhand okay. Variationsmöglichkeiten.
Mhm. Super. Ich mir jetzt nicht voll labrig drauf.
Ja, das liegt auch dran, dass man irgendwie.
Irgendwie sind wir halt labrig und funny drauf.
Wir hatten ein bisschen Aufwärmzeit, weil man für eine andere Folge noch was noch sprechen musste und irgendwie, das war gut. Es war so ein bisschen so Aufwärm. Wir brauchen vielleicht so, gibt es nicht bei Fernsehshows so ein Aufwärmprogramm?
Mit Sicherheit.
Das braucht man in Zukunft.
Ja, genau.
Da sind wir irgendwie ein bisschen lockerer.
Müssen uns in Zukunft eine halbe Stunde vorher treffen. Ja? Weil irgendwie, also ich merke, ich bin halt voll labrig drauf. Und
wir können noch weitermachen, gell?
Ja, voll, voll. Absolut. Also echt Wahnsinn. Nur langsam wird der Zettel zu Ende. Aber ich habe jetzt hier noch draufstehen. Ja. Fehlerquellen. Was gibt's denn noch für Fehlerquellen so bei?
Genau, also es ist, wenn man sich an das hält, was ich im Rezept geschrieben habe und was ich jetzt gerade gesagt habe, dann passiert eigentlich nichts. Aber natürlich muss man sich da auch erstmal rantasten und es könnte passieren, dass der Teig beim zu strenge Rolle, dass er reißt oder einfach dann nicht so schön glatt mehr ist. Da ist es wichtiger, dass man die Teigruhe einfach einhält. Wenn der Ausbund, das, was ich vorher gesagt habe, nicht schön ist, dann liegt es daran, dass dieser verklebt ist. Das kann mehrere Ursachen haben. Entweder er war zu reif, dass einfach kein Druck mehr da ist, also zu stark aufgegangen, oder er ist verklebt durch zu viel Eistreiche, also wirklich den Pinsel sauber am Schüsselrand abstreiche und vorsichtig abstreiche und nicht irgendwie so ein Eiersee da auf dem Zopf verursache. Er kann trocken werden. Das ist das, was wir vorher gesagt haben, wenn der Ofen einfach zu kalt ist. Also länger wie 30 Minuten soll er tatsächlich nicht backen. Zu dunkel, klar, dann war der Ofen zu heiß. Und oft sehe ich auch Zöpfe, die etwas weich sind. Das kann auch mehrere flach. Da war entweder der Teig zu weich, das kann natürlich auch sein, jedes Mehl ist wieder anders, oder auch nicht richtig ausgeknetet, dass das Klebegerüst eben nicht richtig stabil war, oder auch zu reif. Also das kann tatsächlich auch sein.
Okay.
Also auf diese Dinge einfach ein bisschen achte und dann, also ich sage euch eins, ein guter Hefezopf, also wer, man weiß irgendwie so, oder bei uns war es so, man hat gewusst, die und die Tante oder Bekannte, die kann einen guten Hefezopf. War das bei euch auch so?
Ja, klar.
Also klar, du warst
ja
schon der Bäckerei, warst vielleicht ein bisschen anders, oder?
Ja. Nee, aber trotzdem. Also,
es gab so Hefezopf-Spezialisten.
Ja, voll.
Gell? Ja. Wenn die kommen, hat sie immer einen Hefezopf mitbringen.
Ja.
Klar. Also mit dem Rezept habt ihr gute Chance, Hefezopf-Spezialist zu werden. Ein abschließender Satz noch. Was viele verkehrt machen beim Hefezopf oder überhaupt bei süßen Sachen, dass sie kein Salz reintun. Und das ist für mich sträflich.
In den Topf?
Ja.
Natürlich gehört auch Salz rein.
Ja, okay. Das nur nochmal geschwind. Es gehört grundsätzlich in jedes süße Teig auch Salz rein. Und das wollte ich einfach nur nochmal gesagt haben, weil das ist manchmal
das habe ich noch nie
sehr
gehört.
Bitter, wenn man das. Was hast du noch nie gehört?
Dass jemand kein Salz rein.
Ah, doch, viele tun bei süße Teige kein Salz rein.
Oh mein Gott, okay. Krass, nee, also das habe ich jetzt echt noch nie gehört.
Doch, und das schmeckt mir auch sofort. Also das, ich war neulich auch mal eingeladen, das auch heißt, wow, die packt so einen guten Hefezopf. Und der sah auch super aus und ich habe Neibisse und das ist für mich fast nicht genießbar.
Gut, ich meine, also ich habe ja in meiner zweifelsohne Failbäcker-Karriere schon der ein oder andere, meiner Schwester gesagt, die machen wahnsinnig gute Pizzateig.
Das weiß ich noch.
Ja, genau.
Erzähl's.
Ja, nee, egal. Anstatt 2% Salz, 20%. Das war spitze Pizza, aber gut, lassen wir das.
Der Teig ist nicht mehr aufgegangen, oder?
Aber da ging gar nichts mehr. Das war ein Klumpen vor dem Herrn. Aber an dieser Stelle möchte ich das Bananenbrot meiner Schwester erwähnen. Das war nämlich echt witzig, weil meine Schwester hat mich jahrelang mit dieser Pizzateig aufgezogen. Und die hat mal Bananenbrot backen und ich laufe gerade in der Küche ums Eck und die will dann so stürzen. Und wie sie dann auf das Gitter stürzt, läuft der ganze Teig durch das Gitter durch. Also irgendwas hat da nicht passt und seitdem sind wir sozusagen quitt. Weißt du, das war so, okay, gut. Also
das war immer so die Angst von meiner Mutter, wenn ich Käsekuchen backe habe und den gestürzt habe. Weil sie gesagt hat, dass ihr Vater mal einen Käsekuchenbagger hat und der ist beim Stürzen außer durchs Gitter durchgelaufen.
Nichts Schlimmeres, ey.
Aber da hat dann auch irgendwas anderes nicht gestimmt, weil der war einfach nicht richtig backe. Weil wenn er richtig backe ist, passiert da nichts.
Ja. Aber ich durchaus, also ich habe bei manchen Sachen auch schon Salz vergessen, aber ohne Salz geht halt gar nicht. Also wirklich überhaupt nicht. Das nochmal abschließend
dazu. Ja, ich wollte es nochmal klarstellen.
Okay, gut, dass du das nochmal klargestellt hast. Wunderbar. Wie gesagt, wir waren halt sehr labrig drauf und durchaus lustig. Ich denke, wir können noch mal ein bisschen Werbung machen für nächste Woche. Nächste Woche ist niemand anderes zu Gast als the only and the one Lutz Geißler vom Blödsblog. Hat sich die Ehre gegeben und sich mit uns virtuell hinguckt und einen Podcast aufgenommen. Wir freuen uns wirklich sehr drauf. Die Folge ist wirklich sehr gut. Genau, in diesem Sinne würde ich sagen, Ingmar, hast du noch was?
Ja, ich habe irgendwie noch keine Lust aufzuhören.
Ich könnte auch noch weitermachen. Haben wir nicht noch irgendwas, was man noch erzählen könnte? Nein, nee, ich glaube. Wenn es am schönsten ist, hören wir auf.
Ja, wenn es am schönsten ist, hören wir aufhören. Ich sag nochmal, vielen Dank für alle Feedbacks, die uns wirklich in zahlreicher Menge immer noch erreichen. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch einfach gern. Uns macht es wahnsinnig viel Spaß mit dem Podcast und wir freuen uns mega, wenn es euch auch ein bisschen Spaß macht. Und ich glaube, das war jetzt ein gutes Schlusswort, oder?
Auf jeden Fall. In diesem Sinne würde ich sagen, bis nächste Woche.
Bis nächste Woche.